Morgen.
Morgen. Morgen.
Morgen.
Morgen.
Moin, moin.
Morgen.
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 Was gibt's Neues?
Nicht viel.
Moin.
Morgen.
Moin, moin.
Morgen. Morgen.
Moin.
Morgen. Frank hat gerade gefragt, was es Neues gibt.
Ach ja?
Ja, ja.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Das gibt's Neues. Neues im Kino, wie jede Woche. Das ist verlässlich. Und auch, dass wir natürlich für euch da sind, jeden Samstag hier. Und sonst auch, wenn ihr uns sonst wo hört.
I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Zu den nächsten Filmrissstunden hier bei Radio Blau. Ich freue mich wieder hier zu sein. Ich bin gegangen im Schnee und bin zurückgekommen im Hochsommer. Von minus 5 auf 20 Grad in 2 Wochen. Und sag Hallo, Aki. Hi.
Moin.
Hi, Flo.
Hallihallo.
Hallo, Jasmin.
Servus.
Der Alex wird uns heute begrüßen hier und beglücken. Unter anderem Robert will auch noch in irgendeiner Form dabei sein. Ich weiß immer noch nicht so genau hundertprozentig wie, aber wir sind gespannt, würde ich mal sagen.
General Motors. People building transportation to serve people.
Filmstarts der Woche.
Ja, Musik von Daniel Lopatin, besser bekannt als Flying Lotus, auch als Elektrokünstler, macht aber auch schon seit einigen Jahren Film-Soundtracks. Jetzt sind wir bei Marty's Dream angekommen. Wir sind bei Marty Supreme, wir sind bei dem ja wahrscheinlich bekanntesten Filmstart der Woche. Und hier hat sich ja jemand mal kräftig inspirieren lassen von Clockwork Orange. Das war gerade so ein bisschen die Hommage hier. Das ist schon der wichtigste Filmstart der Woche, glaube ich, oder? Also definitiv der, auf den sich alle freuen.
Nee.
Ja, gut. Okay,
wir verraten jetzt, ob man sich drauf freuen kann.
Ja, ja, aber also, auf den sich alle da draußen, glaube ich, freuen. Oder zumindest eine ganze Menge von diesen Leuten, die da gerade zuhören. Ich war alleine deswegen schon mal ein bisschen gespannt, weil Josh und Benny Safdie in der Vergangenheit ja zumindest sehr interessante und durchaus sehenswerte Filme gemacht haben. Da war beispielsweise Good Times mit Robert Pattinson ein sehr guter Heist-Film und auch Uncut Gems mit Adam Sandler sehr nervös. The Weeknd hat damals mitgespielt, unter anderem auch. Also war auf jeden Fall immer interessant, dieses Regie-Duo. Und dann haben sie sich quasi getrennt, um jeweils ihre eigenen Projekte auch zu machen. Bei Josh war es jetzt zuletzt, der... Ja. Oder war es Benny, ne?
Benny
war es. Benny war The Smashing Machine, genau, richtig. Dieser UFC-Film, Fighting-Film und jetzt sind wir bei Josh dabei und Marty Supreme. Und ich bin sehr gespannt, was ihr zu sagen habt. Fangen wir doch vielleicht zunächst einmal mit einer inhaltlichen Einordnung an.
Jawohl. Marty Supreme, es geht um einen Tischtennisspieler in den frühen 50er Jahren, der in New York, da in der jüdischen Gemeinde verwurzelt, seinen Job als Schuhverkäufer im Grunde sofort wegwirft, um die Chance zu ergreifen, ein internationales Tischtennis-Turnier zu spielen, wo er sich auch gut schlägt, aber das reicht nicht, um sozusagen seine Teilnahme am nächsten Turnier zu finanzieren, sodass er als sogenannter Hustler, als Kleinganove versuchen muss, das Geld irgendwie zusammenzukriegen, und er trifft dabei immer wieder äußerst riskante, Leute vor den Kopf stoßende Lebensentscheidungen, die es ihm am Ende nur schwerer machen, diesen Traum, seine von ihm so verstandene Bestimmung, Tischtennis international berühmt zu machen und in die USA zu bringen, zu erfüllen. Und wir erleben eben hier einen sehr auf seinen Egoismus ausgerichteten Charakter von Timothée Chalamet gespielt, der versucht, Erfolg zu haben als Sportler, während er sich in Milieus, die nicht die seinen sind, bewegt. Dazu gehören halt die reiche Oberschicht, Sportverbände und all das. Und er lebt eben als einen gangsteriger Kleinganove so. Und,
du bist voll gangstrig.
Ja, es ist, er ist halt. Also ja, er versucht halt irgendwie mit unlauteren Mitteln seinen Erfolg zu erzwingen. Und das Ganze ist ein Film, der jetzt nicht irgendwie eine große traditionelle Struktur verfolgt. Wir erleben einfach diese Figur über 9 Monate und kriegen einfach mit, wie anstrengend es ist, in der Gegenwart eines so getriebenen Menschen zu sein. Das wird uns live präsentiert. Es ist halt wieder ein Stil, wo die Kamera ganz, ganz nah bei den Leuten ist. Es wird viel und laut durcheinander geredet. Der Film spielt in den 50ern, aber ein Soundtrack aus den 80ern. Und um persönlich sagen zu können, für mich eins der unangenehmsten und schlechtesten Kinoerlebnisse, die ich in den letzten Jahren hatte.
Dito.
Word.
Same. Ja, auf jeden Fall.
Okay, also alle drei im Studio fanden es ziemlich doof, die ihn gesehen haben. Schalten wir nach außen. Robert. Du warst, glaube ich, sehr begeistert. Richtig.
Ja, hallo. Hört ihr mich?
Ja, wir hören dich. Wundervoll.
Einmal zwei.
So. Wie stehst du dazu? Bist du auch genervt gewesen? Fandst du auch alles schrecklich nervig und eklig, doof? Was ist deine Meinung?
Also erstmal, das kann ich vielleicht ein bisschen nachvollziehen. Ich bin, ich gehe jetzt auch nicht mit dem Film so richtig ab. Also ich finde Uncut Gems zwar das bei mir ein Meisterwerk, den kann ich mir wieder angucken. Also von der Machart, von der Gehetztheit und von dem Durcheinander, das stört mich eigentlich gar nicht. Mich hatte eher so, das ist ja dann so eine andere Sache, dass man mit der Hauptfigur gar nicht so richtig so mitgehen kann. Also weil der ja eben so ambivalent ist, weil der eben, das ist einfach nicht nur ein netter Typ, da ist alles dabei. Der hat so nette Seiten, nee. Der hat so Scheißseiten.
Der hat keine netten Seiten, der ist einfach nur ein Arschloch.
Nicht Penner. Eine einzige nette Seite.
Unangenehmer Mensch, den ich nicht im Leben begeben möchte.
Keine nette Sekunde.
2,5 Stunden ein Arschloch.
Ich habe ihm nichts gegönnt und nichts vergönnt.
Also, Robert konnte ihm was abgewinnen.
Das Gute in jedem.
Ja, Robert glaubt an die Menschen.
Und dafür lieben wir dich.
Das haben die Leute bei Marty auch und alle wurden enttäuscht.
Was ich interessant beim Gucken fand, was so ein bisschen, ich habe gedacht, also der Film, also was ich gut finde, aber auch, geht nicht so eine Hollywood-Struktur ab. Also ich habe gewisse Sachen erwartet, obwohl es ja ein Safety-Film ist, obwohl es ein A24-Film ist, habe ich trotzdem so Sachen, so Hollywood-amerikanisches Hollywood-Kino in so eine Richtung erwartet, dass es so eine bestimmte Sachen einschlägt, die dann nie gekommen sind und in die Richtung nie gegangen sind. Ne? Und das finde ich eigentlich auch gut, dass Filme nicht gewisse Muster verfolgen und eben auch mal so ein bisschen ausschlagen, was eben da auch wieder interessant ist.
Das ist sicherlich richtig. Wir haben auch noch eine Stimme von jemandem, der es richtig gut fand, nämlich Heiner fand's fantastisch.
Ja.
Hast du den da gerade zur Hand?
Den habe ich jetzt gerade. Gib mir eine Sekunde.
Heiner, komm mal bitte her. Ich
bin ja auf Schluss, aber kann ich gerne. Ja, aber du hast recht, dass das ein Film ist, der halt vorgeblich ein Sportfilm ist, aber es gibt halt eigentlich im Grunde nur 2 Sportereignisse, wo wir merken, ja, Marty ist wirklich gut im Sport und drumherum ist halt, Marty ist nicht so gut in allem anderen, was sein Leben angeht und was die Voraussetzung für die Ausübung seines Sports ist. Das ist eben der Kontrast aufgebaut.
Ich bin mir auch nicht mal so sicher, ob der so gut in seinem Sport ist, weil er müht sich da ganz schön ab, um bei gewissen Sachen zu gewinnen.
Ja, also, aber er gewinnt halt.
Aber ja, und er ist so, wenn man es auch ja Zweitbester in dem Wettkampf-Ding.
Das stimmt, Uwe Boll spielt ja auch mit, ne? Nicht Uwe Boll, Timo Boll.
Ja, Uwe Boll. Vielleicht auch.
So, wollen wir einmal Heiner noch hören, der sehr begeistert war.
Genau.
Ich habe gehört, es gibt negative Stimmen zu meinem guten Freund, problematischen Freund, Marty Mauser. der diesen Film in meinen Augen absolut rockt. Also Timothy ist Marty Mauser in vielerlei Hinsicht. Wurde sicherlich auch viel schon in der Presse besprochen, inwiefern die Entwicklung von Timothy Chalamet so ein bisschen sich deckt, was natürlich auch eine ganz schön heikle Sache ist, denn Marty Mauser ist kein netter Mensch, kein guter Mensch in vielerlei Hinsicht. Und das macht aber diesen Film für mich in keinster Weise schlechter, sondern eher besser. Wir haben ja von den beiden Safdie-Brüdern schon zwei solcher Filme gehabt, die wirklich sehr, sehr schlimme Charaktere hatten, die sich ihr Grab immer tiefer gegraben haben. Hier bei Marty geht es ein bisschen anders vor. Es ist nicht ganz so fatalistisch wie in den anderen Filmen. Und das finde ich auch spannend, auch wenn es mir nicht hundertprozentig so gut gefallen hat wie bei den letzten beiden Filmen. Aber das ist halt nur eine Facette dieses Films. Ich finde, dieser Film lebt auch ganz viel von seinem Ensemble. Ja, Marty ist Front and Center, er ist der absolute Star dieses Films, aber niemand kann so krass Stuntcasten wie die Safdies. Also das muss man sich im Internet mal angucken. Ich habe sie jetzt nicht alle parat, aber von Penn und Teller über Abel Ferrara, den legendären Regisseur, da ist alles Mögliche in den Ecken und Enden dieses Films versteckt. Und die sind alle gut gecastet und machen alle einen spannenden Job. Die Gwyneth Paltrow, die wir irgendwie in Marvel-Filmen in letzter Zeit eigentlich nur schlafwandeln haben sehen, hat endlich mal wieder richtig was zu tun mit ihrer Rolle und macht auch richtig Spaß. Wir haben Dennis O'Leary, der eigentlich ein Arschloch hauptberuflich schon seit Ewigkeiten ist, der bei Shark Tank, dem amerikanischen Pendant zu Höhle der Löwen, immer den unangenehmsten Ultrakapitalisten spielt und das hier perfekt als Schauspieler auch hinkriegt. Also ich war wirklich unglaublich überrascht von seiner Performance, die in meinen Augen ja nach Marty wahrscheinlich die beste Performance im Film ist und auch so ein bisschen das Rückgrat des Films ist, so ein bisschen in Perspektive bringt, was Marty für Umgebung hat. Der Film ist dreist, der Film ist spaßig, laut, stressig ohne Ende. Das ist, denke ich, auch definitiv etwas, was man sagen muss. Also wenn Leute nicht bereit sind, sich ein bisschen zu stressen, dann ist Marty Supreme nicht ihr Film. Aber ja, in meinen Augen ist es ein voller Erfolg und für mich nach dem ein bisschen enttäuschenden Smashing Machine von seinem Bruder auch ein gutes Zeichen, dass die Safdies und ihr Stil, diese krassen, stressigen Filme zu produzieren, auch weitergeht. Und darüber freue ich mich.
Absolut. Das ist ein Stil, der tatsächlich konsistent ist. Ich habe Uncut Gems auch unerträglich gefunden und ich fand diesen Film wieder unerträglich. Also, wenn ihr Uncut Gems mochtet, dann wird Marty Supreme euch wahrscheinlich auch gefallen von der Machart. Und prinzipiell muss ich auch sagen, es ist zu würdigen, dass Leute eine so klare Sprache und einen so klaren Filmstil haben, dass er eben wiederholbar ja, solche Ergebnisse produziert. Für mich halt ein Ergebnis, dass ich bereue, mir angesehen zu haben. Das ist ja selten so, dass ich sage, ich hätte den Film lieber nicht gesehen. Meistens dann eine Erkenntnis. Hier war es halt, ich weiß nicht, 45 Minuten drin im Film oder so, eine Szene, wo sie in einem Auto sitzen, ein Hund bellt und geifert und sie laut sich anschreien. Und das war der Moment, wo ich wusste, dieser Lärm wird zu nichts führen und ich werde jetzt hier noch Stunden mit diesen Menschen gefangen sein. Und wenn ich den Film nicht für Rezensionszwecke im Kino gesehen hätte, wäre ich aufgestanden und gegangen in dem Moment. Das war so, und an den Punkt komme ich selten bei Filmen, dass ich merke, es gibt mir gar nichts und es wird nicht besser werden. Gleichzeitig diese übereinander gelagerten Dialoge auf diese Art zu performen, ist eine Leistung von allen Schauspielenden, die daran beteiligt sind. Also die halt in dieser Geschwindigkeit und mit dieser zermürbenden Intensität zu spielen, ist eine. Damit es funktioniert, müssen die Leute wirklich gut darin sein, was sie machen und sich in diesen Moment reingeben und in die ja, sicherlich auch für sie sehr anstrengenden Emotionen. Und das auch das kann man würdigen. Also das ist ein Film, der absichtlich halt so überreizend und belastend ist. Und das sind alles Entscheidungen, die getroffen wurden. Es ist halt im Ergebnis etwas, was ich nicht sehen möchte. Und wo ich halt auch nur sehr bedingt eine Empfehlung für aussprechen kann, wenn ich ehrlich bin, auch wenn der Film eben von anderen KritikerInnen und auch hier Award Seasons mit Lob bedacht wird. Ja.
Ja, es ist sprich. ich fand es auch irgendwie faszinierend, so stressig, wie dieser Film ist und so. Ich habe mich so gelangweilt, wie schon lange nicht mehr im Kino. Also ich bin einfach komplett ausgestiegen. Aber ich finde auch, es geht um nichts. Man schaut 2,5 Stunden zu, wie ein extrem unsympathischer Mensch mit sehr extrem unsympathischen Menschen interagiert und nur schlechte Entscheidungen macht und nichts lernt. Und das ist so... Ja, ich würde
jetzt gerne mal da kurz einhaken. Also ich bin ja da bin ich dann auf der anderen Seite. Ich muss ja sagen, der Film geht da 151 Minuten und ich würde jetzt sagen, ich habe die 150 Minuten nicht gemerkt. Also für mich ging das ratzfatz vorbei, wie als wäre es ein 90-Minuten-Film. Ich war vollkommen da drinnen mit dabei und ich habe gar nicht, und dieses Genervtfühlen, dieses schnell und stressige, das habe ich ja damals auch gehört bei Uncut Gems, dass genau Leute eben, damals war es Juliane, die gesagt hat, die fand den auch unerträglich, genau wie du, Jasmin, das jetzt von dem jetzt hier erzählt hast. Und das habe ich gar nicht nachvollziehen können. Also dieses, ich weiß, dass der schnell geschnitten ist und dass die da so rum schnell geredet und zack, von Ende ins andere, aber ich habe da keine einzige Minute Langeweile verspürt, weil immer was los ist und ja, ich habe gar nicht darüber überlegt, um was es jetzt hier geht oder um was es hier nicht geht, weil ich habe ja einfach nur irgendwelchen Leuten zugesehen, während die in irgendeiner von einer Situation in eine andere stolpern, was halt eigentlich Filme machen. Also ja, das sind wir interessanterweise komplett auf der anderen Seite. Also ich halte den Film jetzt auch nicht, wie schon gesagt, nicht so ab. Klar, das Schauspiel ist wunderbar, die Machart, das ist halt eine Sache für sich, das Technische ist alles gut und dass die Schauspieler ihre Sache gut machen, hast du ja auch schon erzählt. Ja.
Genau, ich glaube, der ist einfach in seiner Machart so extrem, der Film, dass er entweder einen Sog entwickelt und einen reinzieht und eben, wie du es erlebt hast, Robert, einen dann gefangen hält für die Zeit und man ist dann wirklich mit dabei oder einen abstößt und dann kommt einem die Zeit sehr, sehr lang vor. Und ich glaube, das ist es sind eigentlich nur diese beiden Extreme möglich, so wie er gemacht ist.
Genau, also mir ging es ja auch so, dass es furchtbar war, also weil das Gequatsche, also das muss man wirklich Timothy Chalamet hoch anrechnen, der quatscht alle in Grund und Boden, da gibt es keinen Punkt, kein Komma, kein Semikolon, gar nichts, der redet ununterbrochen auf die Leute ein und das ist so laut und so inhaltslos, dass das einen einfach nur überfordert und man denkt, was erzählt der denn da und warum lassen sich die Leute von dem sein Gesülze so einlullen? Es war ganz, ganz schlimm und dann, also Gwyneth Paltrow auch toll, aber auch sie labert Dünnes und irgendwie der Einzige, der so, sagen wir mal, noch inhaltlich dabei war, das war der Mann von Gwyneth Paltrow, da fällt, bitte unterstützt mich,
wer wird von Dennis O'Leary gespielt, das genau. Ist eigentlich der bei der amerikanischen Höhle der Löwen genau. Dabei ist.
Genau, das habe ich gehört. Also der war so auch wirklich der, eigentlich waren alle Bösewicht, aber der war scheinbar für alle, die Monty Supreme super, super toll und nett und sympathisch finden, für die wäre das jetzt der Böse.
Der Antagonist.
Da habe ich schon mitbekommen, der spielt sich einfach selbst. Ja. Also so mehr oder weniger 100%.
Er ist ein Typ, ja.
Und er ist der Einzige, der Monty irgendwie auch die Stirn bieten kann und... Der ist ja nicht mal auf Augenhöhe mit Morty, der ist ja eigentlich eins drüber, weil der ist dem in allem voraus. Und das war dann wenigstens noch eine klitzekleine Genugtuung, weil ich gönne in diesem Film niemanden irgendwas, weil die alle unsympathisch waren.
Das ist schlecht für einen Sportfilm.
Ja, ja und ich doch, also, ja, doch, den, die gegen ihn spielen beim Tischtennis, den hätte ich den Sieg gegönnt.
Ich glaube, was auch ein Riesenproblem für mich bei dem Film war, das war, dass ich einfach überhaupt nicht verstehen konnte, wie Morty irgendjemand überzeugen konnte. Also ich bin nie mitgegangen. Ich war nie da, okay, war so, okay, ich gehe mit dir mit. Okay, ich lass mich von dir überzeugen. Ich will nicht sagen, dass er schlecht gespielt hat. Aber es war einfach, ich war überhaupt nie überzeugt.
Ich glaube, das ist eine Demonstration von Fast-Talking. Das ist eine Verhandlungstechnik, wo du mit einem so derartigen Schwall an Informationen und Punkten und Argumenten kommst und damit auch das Gespräch für dein Gegenüber unangenehm machst, bis sie halt zustimmen, einfach damit es vorbei ist und weil sie eben nicht mitkommen und du halt durch das Lenken der Gesprächsdynamik, eine Dominanz in der Situation aufbaust. Und das ist was, was Marty in sehr, sehr vielen Gesprächen probiert. Und manchmal probieren Leute das auch gleichzeitig mit ihm. Und man hat dann halt einfach zwei Fast-Talker und habituelle LügnerInnen, die einfach durcheinander reden und versuchen, die Oberhand zu gewinnen. Aber ich glaube, das ist, wie das funktioniert. Und das ist auch, wie der Film auf eine Art funktioniert. Leute wurden von Marty oder von Timothy Chalamet gefast-talkt, dass sie eben glauben, da muss doch was dran sein.
Genau.
Wenn der Mensch 2,5 Stunden durchredet, der wird ja schon was gesagt haben.
Irgendwas wird davon bestimmt. Dann können wir eigentlich auf Messen arbeiten und sagen, okay, ich nehme den Hobel. Ich brauche diesen Hobel. Du hast recht, der fehlt mir noch im Leben.
Er ist ja ein guter Verkäufer.
Genau, wir haben ein Beispiel, dass er ein sehr, sehr guter Verkäufer ist. Und das sind ja so Leute, die viel labern, sehr viel, sehr, sehr drüber. Und dass die Leute da nicht zu Wort kommen. Und dass der könnte ja selbst jemanden, der einen amputierten Fuß hat, einen Schuh verkaufen. Was ich interessant finde, so ein Aspekt ist, ich habe dann, wo ich nochmal drüber nachgedacht habe, es gibt ja in der Mitte die eine Stelle im Film, wo er Tischtennis spielt und sich aufregt, dass der andere sich nicht in den Regeln hält. Er sagt, ja, das macht man nicht so, du musst dich an die Regeln halten, die Regeln. Und dann fand ich es so interessant, dass er, weil er so krass bedacht, diese Regeln da einzuhalten, aber im Leben, also die Regeln des Lebens, ne, da hält er ja gar nichts ein. Das fand ich interessant, dass er so regelbedacht ist. Also das fand ich so schön auf diesen Film, in dem Tischtennisspiel. Und dass er aber in seinem richtigen Leben, also Regeln des Lebens, gar nicht, da ist alles Auslegungssache, alles wie es ihm sozusagen passt. Und das finde ich dann so einen interessanten Kontrast.
Auf jeden Fall, das ist auch ein interessantes Selbstbild, was die Figur hat, dass er ist gut im Schuhe verkaufen. Aber das ist eben so in seinem Milieu, in seinem Umfeld und das ist nicht seine Bestimmung. Aber er ist gut im Tischtennis spielen, das ist dann seine Bestimmung und er entscheidet halt einfach komplett danach, was ihm selber wichtig ist, halt eben in einem sehr, sehr konsequenten Egoismus, dass er eben wirklich bereit, dass er halt sich entschieden hat, das sind so meine Säulen und andere Leute, die keinen Bezug zu diesem Tischtennis haben, das sind nicht mal richtige Menschen in seiner Weltwahrnehmung, wo er halt auch halt irgendein einer schwangeren Frau sagt, du hast keine Bestimmung und weiter auf seine Tischtennis-Journey geht.
Und es ist ja auch so, dass er irgendwie er ist ja nicht so, dass er komplett unfähig ist, aber wenn er sich ein bisschen unterordnen würde und so ein bisschen einen Pfad gehen würde, so ein bisschen, also sich an die Regeln so halten würde, würde er auch tatsächlich wirklich schneller, erfolgreicher werden. Aber er will ja sich niemanden wirklich unterwerfen.
Genau.
Bis an anderen Stellen tatsächlich doch, aber es geht ja immer hoch und runter und er macht ja wirklich sein Ding und damit eckt er ja nur an.
Genau, er eskaliert es immer bis zu dem Punkt, wo seine Unterwerfung auch direkt so ein richtiges Ritual werden muss, wo er halt im Grunde am Boden rumkriecht, damit die Leute ihm nochmal eine Chance geben. Und bis dahin behandelt er sie alle wie Schmutz. Ja.
Sehr gut.
Marty.
Ja.
Das klingt, als wäre fast alles gesagt, lange geredet. Vielleicht könnt ihr jetzt entscheiden, wie viel Inhalt drin war oder sowas.
Genau, wenn ihr 2,5 Stunden mit so einer Person verbringen wollt, dann wisst ihr es jetzt.
Noch ein kleiner Funfact am Rande. Timo Boll spielt mit. Der spielt bei dem ersten Tischtennisturnier einen Kontrahenten aus Serbien. Vielleicht erkennt ihr ihn, vielleicht erkennt ihr ihn auch nicht, aber da könnt ihr auf jeden Fall drauf achten. Und der ist nominiert für 9 Oscars und ich bin echt gespannt, wie viel da wirklich dann bei rausspringt. Also, Zero, sagst du? Was ist eure Prognose? Ich sag 2.
Maximal.
2 und im Grunde hätten wir die auch Formel 1 geben können.
Ja.
Ich weiß, worauf ich mich einlasse, bin trotzdem gespannt in jedem Fall. Also für mich sind die technischen Dinge im Endeffekt alleine schon reizvoll. Ne? Darius Conji, Kamera und Daniel Lopatin, den Soundtrack finde ich wirklich sehr gut. Ich glaube, da werde ich schon halbwegs bekommen, was ich brauche, wenn ich mir den im Kino angucke, weiß aber jetzt natürlich auch Bescheid, was mich erwartet. Und wir sprechen uns dann nochmal wieder, würde ich sagen. Also Jin war ja auch sehr begeistert, muss man dazu sagen. Ne? Der war ja auch restlos hin und weg eigentlich, konnte das auch überhaupt nicht verstehen, eure Aversion.
Er konnte es verstehen. Er hat gesagt, okay. Er findet es aus denselben Gründen gut, wie wir es schlecht finden.
Ja, okay, das ist legit, ja, auf jeden Fall. Aber ihr habt es auf jeden Fall hier gut dargelegt, was euch missfallen hat. Und ich bin auch gespannt. Vielleicht ist es auch, weiß ich nicht, der Oscar-Film, den unsere Zeit braucht gerade. Keine Ahnung, unsympathische Oscar-Filme.
Ja, mal ein Film, der spaltet und nicht auf politischen Gründen, sondern rein aus ästhetischen. Weil ich habe so von der Aussage über die Welt habe ich für einen Film nichts auszusetzen. Es ist halt einfach, die Figuren sind unsympathisch und absichtlich so. Mhm.
Hat mir letztes Jahr auch, kommt dieses Jahr nochmal mit 5 Stunden dann anstatt 2,5.
Ja. Gut, ich bin gespannt, werde das nachholen und wir hören noch ein bisschen Musik aus dem Soundtrack. Hier sind die Endcredits von Daniel Lopatin aus dem Soundtrack zu Mardi Supreme.
Wer hat Angst? Ja, wer hat Angst? Wow, wow,
wow, ja, wer hat Angst? Wir müssen sofort raus hier.
Ja, das kann eigentlich nur bedeuten, dass wir bei unseren
Filmstarts der Woche
nun zum Horrorfilm der Woche biegen. Und nachdem ihr jetzt wisst, was ihr von Mardi Supreme zu erwarten habt, bin ich gespannt, was wir vom 7. Teil mittlerweile der Reihe Scream zu erwarten haben. Und dazu haben wir nochmal den Robert hier in der Leitung und den Flo. Ihr habt ihn euch angeschaut, ihr zwei, und euch auch durchaus drauf gefreut, oder? Meinst du?
Ja, jetzt kann ich auch.
Auf jeden Fall.
Ja, ich habe mich auch gefreut, trotz allem, was da hinter den Kulissen potenziell eventuell schief gelaufen ist oder sonst wie. Ich hatte Lust, denn es hieß, Kevin Williamson kehrt zurück, nicht nur auf den ans Pult umzuschreiben, sondern auch diesmal auf den Regiestuhl sogar. Und als Erschaffer dieses ganzen Franchises bin ich natürlich dann sehr gespannt gewesen, was daraus wird. Auch wenn da natürlich Produktionsprobleme waren durch den Rauswurf von Barrera, den Abgang von Jenna Ortega und dann eben die Rückkehr von Neve Campbell. Und ja, da ist dann ein neuer Scream-Film entstanden, der jetzt wieder eben Neve Campbell in der Hauptrolle mehr oder weniger hat. Und wir da zurück sind in einer Kleinstadt und Neve Campbells Familie diesmal im Fokus steht und die Freundesgruppe der Tochter, die natürlich auch nach ihrer besten Freundin aus dem ersten Teil, Tatum, benannt ist. Damit wir da direkt schon in den Referenzen drinstehen. Und ich kann direkt vorwegnehmen, dass ich doch sehr ernüchternd und eher irgendwie enttäuscht aus dem Kino raus bin. Weiß aber, dass Robert das anscheinend anders ging. Richtig, Robert.
Ja, also ich enttäuscht war ich nämlich nicht, ne? Also weil ich habe die da jetzt auch nicht so hoch angesetzt durch diesen Produktionshintergründe eben, aber war ja auch ein bisschen positiv darauf, dass eben Kevin Williamson das übernommen hat, der eben ja damals das Drehbuch, was ist das, die Legende, dass er irgendwie kein Geld hatte und am Wochenende sich eingeschlossen hat und dann am Wochenende dieses Scream-Drehbuch runtergeschrieben hat. Das habe ich auf jeden Fall mal gehört. Ja, und dass er jetzt hier wieder mit dabei ist. Und ja, wir hatten es gerade bei den zwei letzten Filmen, die waren ein bisschen größer, also besonders der letzte, der in New York war, war dann ein bisschen, es sind auch sehr viele Leute immer dabei gewesen, mit also großen Aufgeboten, also als castmäßig, also viel mehr Figuren vor der Kamera und so weiter. Und ich fand erstmal gut, da wir jetzt wieder so ein bisschen in einer kleinen Stadt sind, also dass es wieder so ist, so ein bisschen wie die ersten zwei Scream-Teile, alles ein bisschen kleiner, also hier eigentlich noch viel kleiner, weil damals hat man ja so richtig Freundesklicken gehabt und so richtig auch ein bisschen Schule mit dabei und die ganzen Leute dort. Und jetzt hat man wirklich ja nur Sydney und ihre Tochter mit einem Mann und dann nur der kleine Freundeskreis von der Tochter. Also wir haben auch ein paar Szenen in der Schule. Es fühlt sich aber alles sehr, sehr viel kleiner an.
Oder Lehrer, je nachdem.
Erstmal gut.
Ja, oder eben Lehrer, je nachdem, wie man sieht.
Ich fand es gut, dass kleine Brötchen gebacken wurden. Also das war jetzt erstmal so, was ich gut fand, dass es irgendwie sich konzentriert, dass erstmal so ein bisschen auf Sydney ihre Geschichte konzentriert. Ich kann auf jeden Fall sagen, jetzt, also sie wird auf jeden Fall wieder von jemandem kontaktiert, es gibt wieder Morde und sie wird jetzt direkt aufgesucht und es wird dann auch kritisiert innerhalb des Films selber. Es ist nicht dasselbe, wenn du nicht dabei bist und du musst jetzt hier dabei sein und wir kommen jetzt zu dir, diejenigen, die das halt, derjenige, der auch da immer dahinter steckt. Und ja, es muss ich jetzt sagen, von der Inszenierung her in allen Sachen, finde ich aber, hat man hier, also ich habe wirklich ein gutes Scream-Gefühl, wie von den ersten gehabt. Es gibt sehr viele und gute Kills, die auch sehr, sehr gewaltvoll sind, sag ich mal. Also zu der Zeit damals, wir wollen sagen, Scream 1 war ja damals auf dem Index und war da noch ganz stark geschnitten. Und da war auch besonders die Szene ganz am Anfang, wo die Gedärme aus dem Typen fallen, der draußen auf dem Stuhl sitzt und so, und viele andere Sachen. Und der Film kommt jetzt direkt mit einer FSK 16 daher. Und das finde ich dann auch schon alles interessant, aber die Filme waren ja so immer mit so einem gewissen Augenzwinkern. Die Scream-Reihe war so immer so eine Art Spiegel der Horrorfilme, die zu aktuell sind oder der Zeit, und ein bisschen so eine Art Parodie. Deswegen ist, finde ich, immer, gab es ja diesen Ghost, wie hieß denn dieser, ich weiß gar nicht, wie der heißt, weil ich mag diese Filme gar nicht.
Du meinst Scary Movie, die das alles verarschen?
Scary Movie, ja.
Der Name ist, den Scream hatte. Ich will übrigens direkt dazu sagen, ja, ich würde vehement widersprechen. Für mich kam nämlich ein sehr schlechtes Scream-Gefühl auf. Ich fand auch, obwohl es extrem brutal war, hat es nicht die Wirkung gehabt, die sonst potenziell Gewalt in Scream-Filmen hat, weil es alles zu drüber war. Ich auch die Effekte teilweise einfach schlecht fand, was das angeht, also die Gewalteffekte. Und auch, es gibt ein, zwei Kills, die auf jeden Fall in meinem Gedächtnis bleiben, weil sie schon absurd sind und irgendwie cool sind, aber für mich haben die überhaupt nicht in Scream reingepasst, weil die eben zu lustig sind für Scream. Weil Scream für mich nicht das Franchise ist, was dadurch besticht, dass ich über die Kills lache, weil die irgendwie so absurd brutal sind, sondern eben, dass die Kills wehtun. Und dass der Killer halt ein Trottel ist und dann trotzdem schmerzhafte Kills vollführt mit diesem Jagdmesser. Und diesmal gibt's mehrere Kills, die einfach so drüber sind, dass ich so war, das wirkt wie so ein Eli Roth-Film. Und eben mehr wie eine Parodie und nicht wie die Satire, die Scream eigentlich mal war. Deswegen, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass Kevin Williamson einerseits irgendwie sein altes Zeug nicht so ganz verstanden hat und gleichzeitig inhaltlich doch zu sehr in den 90ern hängt, weil ab und zu wirkt der Film wirklich sehr wie aus den 90ern. Ja, da bin ich leider anders.
Aber ich kann auf jeden Fall sagen, ich meine, es ist kein Wes Craven-Film. Ne? Wes Craven hat ja nur bis zur 4 die gemacht. Er ist dann irgendwann zwischendurch leider verstorben und kann natürlich die anderen keine neuen machen, weil es hat ja auch gedauert von Scream 3 zu 4 fast über 10 Jahre, weil auch der Meinung war, es ist jetzt gar nicht an der Zeit, man braucht jetzt gar keinen Scream-Film. Mhm. Und damals, wo die 4 gemacht wurde, war auch der Meinung, jetzt ist das genau passend. Das fand ich auch alles sehr cool. Und jetzt ist es ja eher so, wo er nicht mehr dabei ist, dann ist es ja einfach nur oben drüber. So, wir haben jetzt ein Franchise, was bedient werden muss. Und besonders gerade nach den letzten zwei Scream-Teilen, wo das in eine andere Richtung, also mit anderen Hauptdarstellern in eine andere Richtung so ging, und durch jetzt den ganzen Umbruch wieder zurückgeht, ist das jetzt nicht ein Film, der daraus entstanden ist, dass es jetzt an der Zeit ist, sondern einfach, weil es muss jetzt eine neue Fortsetzung her. Und das ist auch leider so ein Problem.
Ja, das ist...
Ne, dass es angekündigt war, und jetzt muss trotzdem dieser Film kommen, auch wenn wir jetzt ein anderes Drehbuch schreiben müssen, auch wenn wir jetzt alles neu besetzen müssen, der muss auf jeden Fall kommen, weil die Leute warten.
Das war für mich auch, glaube ich, mit das größte Problem. Also ich finde das Drehbuch schrecklich, was da irgendwie hinten dran liegt tatsächlich, weil man dem vorne und hinten anmerkt, man kann von diesen 5 und 6 Filmen halten, glaube ich, was man möchte. Ich fand die tatsächlich, gerade den 6. immer noch deutlich besser als viele andere. Und ich mochte aber auch, dass da einfach neue Figuren aufgebaut wurden, dass man eine neue Freundesklicke bekommen hat, dass da ich das Gefühl hatte, dass gerade mit dem 6. sich Gedanken gemacht wurden, wie man diese Figuren auch fortsetzt. Weil das Ende ja auch nicht abgeschlossen war, sondern es hat ja ein Ende gehabt, wo man eigentlich wissen wollte, wie es weitergeht. Und davon mussten wir weg. Jetzt müsste eine Fortsetzung her, die nichts mit den anderen beiden Fortsetzungen zu tun hat. Die wird sich irgendwie aus dem Arsch gezogen. Und diese komischen Drehbuchverweise auf den 6. Film und dass es ohne Sydney nicht das Richtige ist. Und oh, wie schrecklich doch das alles in New York war, was auch immer die ganze Zeit sich so anfühlte, wie wir bashen jetzt den 6. Film, wie schlecht der ist, fand ich unnötig und so blöde einfach irgendwie. Auf eine Art und Weise hat mich das einfach nur genervt, weil ich so dachte, ihr erinnert mich die ganze Zeit daran, dass ich da halt einen Film hatte, der ein Setup gemacht hat für einen potenziellen dritten Teil einer Trilogie, die eine großartige Auflösung hätte haben können, theoretisch. Oder zumindest irgendwie halt noch mit den Figuren was hätte gemacht und weist mich eigentlich nur die ganze Zeit darauf hin, dass wir hier für schnelles Geld mal wieder irgendwo, wir müssen mal wieder zu Sydney, wir müssen mal wieder uns rückwärts wenden und zurückschauen, was damals war. Und selbst wenn dann Leute im Film kurz darauf ansprechen, dass wir ja an einem Punkt im Franchise sind, wo wir nur noch mit Nostalgia-Bait kommen, wird das irgendwie kurz abgetan, obwohl der Film genau halt wirklich das wieder nur macht. Das ist nur irgendwie auf die alten Charaktere. Wir haben ständig irgendwelche Verweise auf den ersten, hauptsächlich auf den ersten Film vor allen Dingen nochmal. Wir haben, beziehungsweise auf alles von früher irgendwie, wir haben halt nur Needle Drops mit irgendwelchen Sachen aus den alten Filmen, und ich habe das Gefühl, er versucht, das komplette Scream-Gefühl heraufzubeschwören, indem er einfach nur versucht zu imitieren, aber halt nicht wirklich was Eigenes macht. Und ja, und dann auch noch so Sachen hat wie, wir müssen, brauchen einfach die Good Guys with the Guns, und das ist dann schon okay. Das hat mich auch irgendwie nochmal zusätzlich genervt, dass ich so war, wo sind wir denn hier? Es fühlt sich halt wirklich an wie ein ganz komischer, fragwürdiger Film aus den 90ern teilweise, und deswegen war ich ziemlich genervt, leider. Und hier habe ich dann auf die Uhr geguckt.
Und ich muss auch zum ersten Mal sagen, dass die Auflösung am Ende noch nie so ernüchternd war, wie, da kommt dein Spruch aus dem Arsch gezogen, wirklich. Also warum das alles losgetreten wird und warum, wer da dahinter steht und was da los ist, da kann ich dann auch nur sagen, weil das ist, ich hatte auch in der Kritik gelesen, wenn dann jemand sagt, wenn dann irgendwie jemand eben offenbart wird und dann fragt man sich, wer ist das? Ach so, dann muss es erstmal noch erklärt werden, weil du gar nicht mehr bist. So, ne? Weil es werden noch absichtlich auch gewisse Leute inszeniert, dass die verdächtig sind. Ne? Ich sage zum Beispiel der Lehrer von dem Theater oder so, oder immer so Leute, die so Nebendarsteller sind, eben was eben, aber das ist jetzt so ein bisschen, alles auch ein bisschen ungelenkt, kann man schon sagen. Ne?
Ja, es war,
das ist schon alles, weil es war schon eine große Reihe, ich habe die schon alle abgefeiert, weil die hatten was Besonderes, die waren schon speziell, und hier hat es schon ein bisschen verloren, also...
Ja, also finde
ich auf jeden Fall noch mehr.
Ja, was da irgendwie, die Auflösung ist wirklich auch so schlecht wie nie. Dann, wie du schon angeschnitten hast, er versucht irgendwie auch irgendwelche Bögen zu schlagen über Trauma und was das mit den Leuten macht, Überlebende von sowas, aber alles immer nur halbgar, schneidet dann irgendwie noch KI als Thema irgendwie mit an, aber findet da auch, traut sich da auch nicht irgendwie ansatzweise zu, sich zu positionieren, oder versucht da irgendwie gar nicht, sondern ist irgendwie, ja, wirkt einfach nur so wie, ah, das ist irgendwie gerade ein Schlagwort, das bringen wir mal mit rein, und ja, wie gesagt, was so Traumabewältigung von Überlebenden angeht, versucht er irgendwas zu machen, aber ich glaube, selbst das, was da das Halloween-Reboot gemacht hat, war da deutlich feinfühliger und besser als das, was hier irgendwie passiert, würde ich sagen. Deswegen, ja, ich kam enttäuschend aus dem Kino und kann deswegen leider, obwohl ich großer Fan von Scream bin und bis zum 6. auch gesagt habe, dieses Franchise hat 6 Filme und keinen schlechten Film, kann diesmal sagen, jetzt ist es dann doch soweit. Es gibt einen Stinker bei Scream und kann dann leider keine Empfehlung für aussprechen. Tut mir leid.
Ja, ich bleib da einfach ein bisschen neutral zurück. Ich war nicht groß enttäuscht, aber ich kann auch sagen, ich kann dir auch zustimmen, dass es eben nicht der große Wurf wegen den Umständen ist, weil einfach scheinbar auch zu schnell rausgeschossen wurde und schnell das Drehbuch so angepasst wurde mit und ja, so sieht's aus. Das war der Horrorfilm der Woche.
Die Ernüchterung der Woche.
Naja, darf auch mal sein. Ich kann euch noch sagen, dass ihr natürlich Scream in allen Multiplex-Kinos sehen könnt. Scream Teil 7 und Teil 8 wahrscheinlich schon in Produktion, oder?
Schau mal, der scheint ganz erfolgreich zu sein, also kriegen wir wahrscheinlich noch mehr.
No,
werde ich es mir angucken? Natürlich.
Also der wird bestimmt, ich würde jetzt schätzen, ich weiß es nicht, aber ich glaube, der war nicht so teuer wie die ersten zwei, weil wie gesagt, kleine Settings, weniger Leute, ja.
Das rechnet sich. Gut, dann sagen wir Dankeschön an Flo und an Robert, an Flobert, die jetzt beide sich verabschieden. Tschüssi.
Tschüsseldorf.
Ciao, Robert.
Tschüss. Ciao.
Und atme nochmal kurz durch mit ein bisschen Musik.
Filmstarts der Woche.
Aus Marty Supreme. I Love You, Tokyo.
Botschaften aus unsichtbaren Quellen. Oder das, was manche Leute für Fortschritt halten.
Also, die Indianer benutzen doch seit Ewigkeiten Rauchzeichen.
Was für eine verfluchte Empfehlung soll denn das sein?
Naja, kommt mir so vor, als wäre ein Brief, der von hier nach da geschickt wird, nur eine langsamere Version derselben Idee.
Wann hast du das letzte Mal einen Brief von einem Fremden erhalten?
Das waren schlechte Nachrichten von Paar.
Eben, schlechte Nachrichten. Angriffe gegen unsere Interessen, das sind die einzigen Mitteilungen von Fremden. Also lasst uns Masten im ganzen Land pflanzen und schmücken wir den Scheißladen mit Drähten, damit alles doch schneller geht und wir dann überhaupt keine Zeit mehr haben zum Denken.
Filmstarts der Woche.
So, ich war fast gewillt, das Filmstart der Woche-Sample rauszuholen, aber wir sind dieses Mal so vielleicht ein bisschen gleichberechtigt hier. und ich bin ja auch sowieso gespannt, wie er euch gefallen hat, aber ich war auf jeden Fall sehr begeistert und sehr angetan vom neuen Film von Jim Jarmusch und daran hatte ich fast schon nicht mehr geglaubt eigentlich, weil das, was so zuletzt kam von ihm, in meinen Augen zumindest, wir haben gerade schon drüber gesprochen, Alex, dass es dir sehr gut gefallen hatte, dann irgendwie so ein bisschen abgeflacht war. Zuletzt ja The Dead Don't Die, diese große Ensemble-Zombie-Komödie.
Ja, die fand ich lustig, auf jeden Fall. Aber es ist ja auch schon, wie lange ist das jetzt her? Hast du es im Kopf?
5 Jahre, oder?
Ja, mindestens. Den habe ich noch in. Da habe ich noch in Köln gewohnt, jetzt ja wieder. da habe ich noch in Köln gewohnt, habe den damals da gesehen und den fand ich sehr, sehr unterhaltsam, aber natürlich weniger sperrig. Dann am Ende mit einer kleinen Überraschung, aber das ist The Dead Don't Die. Jetzt sind wir bei Father, Mother, Sister, Brother.
Ja, der war ja auch Eröffnungsfilm damals, glaube ich, in Cannes, ne? Also der The Dead Don't Die und in Cannes ist man natürlich sowieso nochmal stärker unter Beobachtung und so und deswegen waren jetzt doch eigentlich auch sehr viele sehr angetan und angenehm überrascht davon, als sie Father, Mother, Sister, Brother jetzt in Venedig gesehen haben, wo der Film dann ja auch tatsächlich den Hauptpreis gewonnen hat. Also wie ich finde, durchaus zu Recht. Es ist ein sehr, um das vielleicht schon mal gerade vorweg zu schießen, sehr gelungenes Spätwerk von Jim Jarmusch. Ein Regisseur, der natürlich mit vielen, vielen, vielen Filmen aus dem amerikanischen Independent-Kino erwachsen ist und großartige Sachen, Frühwerke natürlich, wie Stranger Than Paradise zum Beispiel, aber auch gleichbleibend immer noch qualitativ hochwertig, Broken Flowers, ne, Ghost Dog waren wirklich klasse Filme aus den 90ern beziehungsweise Nullerjahren. Und immer wieder da gewesen, auch Patterson 2016 war ja wirklich ganz wunderbar. Und jetzt hat er uns einen Episodenfilm mitgebracht, Johanna.
Genau. Und es geht so um mehr oder weniger entfremdete Familien, auf jeden Fall. Und ja, auch Episodenfilme hat er ja auch schon mal gemacht. Also mein Lieblings-Jim Jarmusch-Film ist auf jeden Fall Night on Earth. Das heißt... Ja.
Du hast gerade Coffee and Cigarettes noch gesehen.
Ja, der ja auch genau. Den habe ich gerade.
Den mag ich auch sehr gerne. Aber so Night on Earth war immer irgendwie so einer meiner Liebsten auf jeden Fall. Und ich war auf jeden Fall nicht hundertprozentig dabei. Und ich fand die auch sehr unterschiedlich, die Teile.
Ja.
Und ich fand, also für mich war der letzte Teil am besten und der erste am schlechtesten und ist in die Richtung gegangen. Aber ich habe auch viel mitbekommen, dass andere das eher andersrum fanden.
Ja.
Ja, das ist doch spannend. Ja.
Ja, wir beginnen bei Tom Waits, ne?
Ja,
und Adam Driver und jetzt muss ich die dritte wieder nachschauen, leider Gottes.
Mayim Balik.
Ja.
Ah, alles klar, danke. Genau, die drei, also im Grunde genommen geht es natürlich irgendwie schon um Familien und dysfunktionale Familien oder halt eben problematische Familienverhältnisse, aber es geht ja vor allen Dingen halt wirklich auch eben um Eltern und Kinder, ne? Und deswegen habe ich mich halt auch so ein bisschen darin wiedergefunden in jedem Fall, denn in diesem Fall ist es eben so, wie auch bei der zweiten Geschichte, die wir nachher noch besprechen werden, dass wir hier Tom Waits als Vater haben, der so ein bisschen der ein Hochstapler eigentlich ist, mehr oder weniger, seinen Kindern gegenüber, weil er, als sie dann ihn halt eben zu Hause besuchen, erstmal natürlich irgendwie völliges Chaos verursacht in der Wohnung und alles Mögliche an Geschichten erzählt, warum er halt eben jetzt auch das Geld von seinen Kindern braucht und die Fürsorge von seinen Kindern benötigt. Und das fand ich schon sehr schön und sehr, sehr augenzwinkernd, weil man es relativ schnell durchschaut hat, auf jeden Fall. Aber diesem Gefüge auf jeden Fall auch gerne zuschaut, weil die Kinder halt eben auch unterschiedlich sind, ne?
Ja, und weil die also alle, und das gilt aber für den ganzen Film, einfach toll spielen, weil man hat diese drei Episoden und es unterhalten sich natürlich nur Leute. Im zweiten Teil Mother haben wir eine ähnliche Situation, irgendwie unter umgekehrten Vorzeichen, kann man sagen. Da sind dann zwei Töchter bei ihrer Mutter. Und dann im letzten Teil haben wir nur noch die Sister Brother, weil der Vater gerade gestorben ist, wenn ich mich recht erinnere.
Beide Eltern.
Ne? Beide Eltern sind gestorben, ja. Genau. Und die reden halt über ihre Familien, beziehungsweise was ja eigentlich das Interessantere an den Filmen ist, ist, was sie sich, also an den Episoden ist, was sie sich nicht sagen.
Ja.
Das gilt vielleicht für den dritten am wenigsten, aber für den ersten und zweiten auf jeden Fall. Und Adam Driver und Miam Bialik, ist das so richtig? Hm? Ja. Fahren halt zu ihrem Vater und unterhalten sich auf dem Weg, ja, und reden halt über die ganzen, ja, Moment, ich habe ihm doch gerade erst $1,000 geschickt oder irgendwie sowas, ne? Und können das dann aber vor Ort ja gar nicht, also gar nicht anklagen, sondern sie tanzen die ganze Zeit oder reden um den heißen Brei herum die ganze Zeit. Und das ist natürlich schon sehr interessant. Und man findet sich da auch schnell wieder, glaube ich, in irgendwelchen, ja gut, ist jetzt bei mir nicht unbedingt so, aber in irgendwelchen Gesprächen mit seinen Eltern, wo man irgendwie so ein, ja, Geld immer unangenehmes Thema, irgendwie ausspart, aber es hängt die ganze Zeit da drüber. Und so ein Thema, das die ganze Zeit über der Szene oder über der ganzen Episode hängt, das hat man immer. Und ja, ich glaube, wie gesagt, das, was nicht gesagt wird, ist das Interessante und das, was diesen Film auch außergewöhnlich macht, auf jeden Fall.
Ich glaube, ein bisschen mein Problem vom ersten Teil war dass sich der Humor mich nicht abgeholt hat. Also ich fand es nicht witzig und ich glaube, wenn man da nicht lacht bei diesem Teil, also bei diesem Part vom Film, dann ist er auch einfach irgendwie verloren, weil so viel, also ich weiß nicht, für mein Gefühl, so viel mehr war da nicht dran. Du meinst auch, irgendwie, man hat es recht schnell durchschaut mit diesem, dass er Hochstapler ist. Ich finde, also man sieht das ja direkt als allererstes von ihm. Man sieht halt direkt als allererstes, dass er die Wohnung Chaos macht. Das heißt, auch dieses Ende oder dieser Twist anscheinend am Ende oder diese Offenbarung am Ende kommt für mich überhaupt nicht, weil man die ganze Zeit total weiß, was passiert am Ende und was da los ist. Und das hat mich irgendwie auf die Art und Weise, wie es gemacht war, total gestört.
Aber es hat mich nicht, also ne, es hat mich wiederum nicht gestört, weil es nicht auf diesen Twist irgendwie hinbaut oder hinarbeitet oder den halt irgendwie als Twist auch präsentiert. Also zumindest in meinen Augen halt eben nicht. Ich fand ihn sehr charmant halt eben wegen dieses gut beobachteten Humors, dieses dieses Unangenehme, diese unangenehme Atmosphäre halt eben, dass man sich nichts zu sagen hat so richtig und irgendwann dann mal so auf die Uhr, oh, ist ja schon so spät, ne, wir müssen auch mal langsam wieder zurück und so. Also das fand ich einfach sehr charmant und gut beobachtet und das setzt sich dann ja auch in der zweiten Geschichte fort, wo wir dann halt eben Charlotte Rampling haben und Cate Blanchett und Vicky Krieps als die Töchter. Und da haben wir halt eben auch diese Situation, dass die Kinder sich halt immer um die Eltern kümmern oder sorgen und sich irgendwie Sorgen machen darum, ob es denen gut geht und ob die klarkommen oder so. Und die Eltern auf der anderen Seite, das kriegt man dann ja auch in diesem Telefonat mit, dass Charlotte Rampling da führt, eigentlich das sehr nervig und lästig finden, dass es halt jetzt eben einmal im Jahr zu diesem Familientreffen kommt und sie eigentlich den Rest des Jahres halt eben wunderbar alleine klarkommen.
Ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst bei dem ersten Teil. Der funktioniert so ein bisschen als Bit. So, und wenn man den Humor da nicht, wenn der nicht zündet, dann würde ich auch sagen, ist das der flachste auf jeden Fall.
Ja.
Der zweite ist wahrscheinlich der sehr gut in der Mitte platzierte, weil da das ist vielleicht auch wirklich der stärkste. Also Cate Blanchett kann ich wirklich auch den ganzen Tag zusehen, egal was sie macht eigentlich, ja. Und diese genauso unangenehme Konstellation zu dritt, die fand ich auch ganz toll. Aber beim dritten muss ich sagen, da hat mir wiederum auch eine Ebene gefehlt. Da haben wir ja dann nur die beiden Geschwister irgendwie und da hatte ich auch das Gefühl, ja, okay, die verabschieden sich jetzt halt von der Wohnung, wo sie aufgewachsen sind und haben eine tolle Beziehung wieder, ganz anders als in den ersten beiden, wo die sich sehr nahe stehen, sind sogar Zwillinge, ne?
Ja.
Ja, die sich sehr nahe stehen. Und das ist schön anzusehen, aber irgendwie fand ich das, es war halt dann nicht mehr so awkward und ich dachte mir so, ja, das ist irgendwie ein netter Abschluss. Aber vielleicht, warum war das für dich der stärkste Teil? Was hast du denn mitgenommen?
Dritten Teil. Ich fand den irgendwie, der hat mich irgendwie berührt. Ich mag die beiden SchauspielerInnen super gerne. Also ich mag India Moore und Lucas Sabat, heißen die. Ich weiß nicht, ob das so, ja. Mag ich super gerne und kannte ich auch schon. Ich finde das irgendwie, ich glaube, ich kann auch diese Nähe von diesen Geschwistern am ehesten noch verstehen. Oder das kann ich einfach verstehen, auch irgendwie aus meinem Leben. Und ich fand das irgendwie sehr berührend, wie die miteinander waren und wie die darüber geredet haben. Und ich mochte diese Ruhe und ich mochte, dass es nur diese Verabschiedung war irgendwie. Und es waren ja auch alle Szenen, waren ja nur in diesem kleinen Rahmen. Hm.
Und zum Teil im Auto, wo ein sehr merkwürdiger Greenscreen verwendet wurde. Also diese Autofahrszenen schon am Anfang, die sahen komisch aus.
Das war bei allen Teilen und das fand ich witzig.
War das eine künstlerische Entscheidung oder war das eine Budgetfrage?
Ich glaube, es war eine künstlerische Entscheidung.
Ja, okay.
Das war mein Eindruck davon, auf jeden Fall beim Schauen. Ja. Und das fand ich super witzig. Es ist aber schon mir auch beim letzten Teil dann nochmal mehr aufgefallen. Irgendwie nochmal, ja.
Aber ja, am Anfang erleben wir natürlich eben, wie Adam Driver und Mayim Bialik hier eben im Auto dann zu ihm fahren. Und da ist das dann quasi schon direkt die Eröffnung mit dem Greenscreen. Aber ich fand den dritten tatsächlich auch sehr reizvoll. Ich fand sie alle drei wirklich sehr reizvoll und bin da auch mit einem guten Gefühl so rausgegangen. Beim dritten hatte ich noch am meisten so das Gefühl, dass ich hier einen Einblick bekommen habe in einen Film, der vielleicht auch als Langfilm sehr interessant gewesen wäre, wo ich gern noch mehr erfahren hätte. Zumal dann ja eben als dritte Figur dann eben noch diese französische Haushälterin da. Mhm. Also das Ganze spielt ja eben in Frankreich. Und dann halt eben noch dazukommt und dann nochmal so einen anderen Einblick auch bekommt, eben in das, was gewesen ist.
Ja, also ich will kurz zum zweiten Teil nochmal, weil ich da jetzt noch nichts gesagt hatte. Da habe ich auf jeden Fall, was du gesagt hattest mit dem, was nicht gesagt wurde, sehr gut verstanden. Oder das verstehe ich darauf sehr gut. Weil man so diese Nähe zwischen den Schwestern immer nur so in ganz dezenten Momenten merkt, so wenn irgendwie, so wie ich es verstanden habe, die größere Schwester, Kate Blanchett, versucht, Vicky Krieps zu sagen, was sie sich outen soll oder wenn die sich so am Ende die Hand halten oder wenn die so, man weiß so, die wissen Sachen, die sie vor der Mutter nicht zeigen, man sieht, die halten ihre Nähe irgendwie zurück, um das vor der Mutter nicht so zur Schau zu stellen oder so, aber ich fand die Perücken und furchtbar. Ich fand beide Perücken, also von Vicky Krieps und von Kate Blanchett, war eine Frechheit.
Mm. Ja, bei Kate Blanchett, ja.
Ich fand beide stimmt.
Da muss man sich ja sowieso
Träne bei dieser rosa Perücke. Ja.
Bei Kate Blanchett muss man sich natürlich sowieso auch an diese Tochterrolle erstmal gewöhnen, weil sie ja schon die Ältere ist so und Charlotte Rampling die Mutter. Und am Anfang habe ich auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass es nicht so richtig zusammenpasst. Aber ich war dann unten mit, einfach wegen des guten Schauspiels.
Ja, und das Schauspiel ist toll, durchgehend auf jeden Fall. Und dann, weil wir jetzt auch schon über die Greenscreens geredet haben, die Autos spielen ja auch immer eine Rolle auf jeden Fall. Also
startet immer ja irgendwie auch im
Ja, genau. Und dann hat man ein eigenes Auto. Was für ein Auto hat man? Welches Auto zeigt man? Ja, welches Auto zeigt man? Welches Auto benutzt man tatsächlich?
Ja.
Und die Wohnungen natürlich, weil da der zweite Teil, das ist so sehr, also Goldrand, Teller und sowas. Genau, und ganz viele kleine Canapés und sowas angerichtet und sowas. Und das ist viel, viel Show und das eben, was dahinter steckt. Und das ist, glaube ich, schon sehr fein beobachtet. Den kann man sich bestimmt auch ein zweites und ein drittes Mal angucken. Es ist ein bisschen so langsam, das ist kein Film voller Höhen auf jeden Fall. Wie gesagt, der erste Teil, wenn da der Humor nicht so richtig funktioniert, dann hat man den vielleicht am schnellsten durchschaut. Aber insgesamt doch. Also du sagst es, Jim Jarmusch, Spätwerk, gelungen, fein beobachtet. Auch skurrile Begegnungen ja irgendwie wieder, wie man sie mag. Aber doch alltagsnah genug, um da wirklich aus unterschiedlichen Episoden von den dreien, aber dann doch immer was rauszuziehen. Auch noch, eigentlich jetzt, je länger ich drüber nachdenke, und es liegt halt bei mir auch schon ein bisschen zurück, dass ich den gesehen habe, aber je länger und je öfter man drüber nachdenkt, desto besser wird der. Und das ist ja schon ein gutes Zeichen.
Das ist auf jeden Fall was Gutes.
Ja, gerade wenn wir jetzt wirklich schon so viel rausgezogen haben und so viel erwähnt haben, aus diesen drei Episoden, die einfach, also mich haben sie wirklich sehr, sehr angenehm aus dem Kino entlassen und ich fand das sehr schön und das sollte man auf jeden Fall auch tun und nachholen oder schauen jetzt auf jeden Fall ab dieser Woche. Der Gewinner des Goldenen Löwen in Venedig, genau, richtig. Ja, lieben Dank. Johanna, magst du los oder bleibst du noch?
Ich muss los. Ich muss
raus in die Sonne.
Ja,
genau. Ab dafür. Mach's gut, bis bald.
Ja, bis bald.
Ja, und wir reden noch über Weiteres, was hier anläuft. Zum Teil anläuft. Letzte Woche hatten wir ja schon einen kleinen Termin im Kino Sasi. Da war Night Stage bereits zu sehen. Jetzt läuft der Film auch regulär im Luro-Kino an, zumindest an einzelnen Terminen, vielleicht dann auch noch in der nächsten Woche. Weitere Night Stage, ein Film aus Brasilien.
In der Tat, spielt in Porto Alegre, also
ja, brasilianischer Süden. Und es geht um zwei Exhibitionisten, die sich, nachdem sie sich auf einer schwulen Dating-Seite getroffen haben, ineinander verlieben. Und beide von denen haben auch sehr exponierte Berufe. Der eine ist ein aufstrebender Schauspieler, der andere ein aufstrebender Politiker. Und ja, das sind natürlich Fallhöhen, die für beide Karriere bestimmend sein können, wenn ihre Neigung herauskommt. Und dennoch merken sie, dass es sie auch reizt, mit dem Risiko des Entdeckens und mit der Öffentlichkeit zu spielen, sodass sie immer riskanter werden in ihren ja, Dates, Sextreffen, wo sie ja, die Öffentlichkeit im Grunde immer wieder als ja, mitbespielen. Und dann führt es halt dazu, dass ihr Umfeld es auch mitbekommt und auch im Kontext von Korruption da reale Gefahren, nicht nur für ihre Karriere, sondern auch darüber hinaus für sie entstehen und sich das Ganze zu einem Erotik-Thriller entwickelt und die Stilmittel dieses Genres bedient. Und ja, mir hat es tatsächlich gut gefallen, wie das Ganze umgesetzt wird. Das ist ein Film, der eben dieses Thema von Exhibitionismus und auch Edgeplay im Sinne von, dass die Leute sich immer mehr den Grenzen nähern, weil es sie reizt, verstanden hat und eben bereit ist, diese Dynamik ja, auszuloten und auch zu ästhetisieren und uns als Publikum natürlich da auch mit einbezieht, denn wenn wir halt einen Film über Exhibitionismus haben und da selber in die Rolle der Beobachtenden versetzt werden, als Publikum sind wir auch bis zu einem gewissen Grad Teil der Fantasie, wobei wir sie natürlich hoffentlich anders beurteilen als die Gefahren in ihrem Umfeld. Und ja, das Ganze funktioniert. Es ist durchaus sehr schön gefilmt, ausgeleuchtet, hat auch ja einen, ich fand, guten, treibenden Soundtrack, der das Ganze mit begleitet. Also viel Elektronika, auch ein bisschen ja, brasilianische Musik, die da mitspielt, die auch ja, die Szenen gut untermalt. Also wer Lust hat auf einen modernen, queeren Erotik-Thriller, der ja, einfach sein Thema verstanden hat und bereit ist, das konsequent zu erzählen, ist mit Night Stage gut beraten. Gibt es nur in brasilianisch, also beziehungsweise portugiesisch mit Untertiteln, aber die fand ich auch gut gemacht, konnte man gut weglesen und ist auch ein, ja, insgesamt ansprechend handwerklich gut gemachter Film, der viel aus dem Thema rausholt.
Mhm. Die elektronische Musik hören wir jetzt hier auch gerade noch so ein bisschen. Ja, Night Stage, der Film von Philippe Matzenbacher und Matthew Reolon. Night Stage, Ato Noturno, ab dieser Woche in den Kinos. Aber du hast hier noch so schöne brasilianische Musik mitgebracht von Maisa Adeus, die hören wir jetzt noch.
Jawohl.
Sie können es am Bildschirm verfolgen. Es wird sowieso Ihr letztes Programm sein.
Wenn ich schon unbedingt in die Röhre gucken muss, vielleicht darf ich dabei rauchen.
Filmstarts der Woche.
Ja, wir sind mittendrin in den Filmstarts der Woche und da sollen natürlich auch die kleinen Filme ihren Platz finden. Und da hätten wir in dieser Woche noch einen Film aus Indonesien, der bei uns in die Kinos kommt, vorher beim Toronto Film Festival zu sehen war und schon ein bisschen was an Preisen gewonnen hat. Und jetzt läuft er bei uns, Crocodile Tears.
Richtig, Crocodile Tears, den habe ich mir auch noch angesehen. Die Hauptfigur ist Johann und der lebt und arbeitet auf einer Krokodilfarm. Sie machen vor allem so Shows mit den Krokodilen, mit mehreren jungen Männern, wo sie eben dann mit den Krokodilen interagieren und denen ein Küsschen geben und so sehr gefährliche Sachen, weil Krokodile sehr gefährliche Tiere sind. Und es gibt ein gigantisches weißes Krokodil in diesem Park auch noch. Das nimmt nicht an den Shows teil, sondern das liegt auch abgesondert in einem eigenen Gehege. Die anderen Krokodile, also kleine Filme hast du gesagt, ich weiß nicht, das habe ich jetzt nicht nachgeschaut, wo sie das gedreht haben. Es muss eine echte Krokodilfarm gewesen sein, weil da sind wirklich Dutzende von diesen Tieren und die liegen einfach aufeinander. Und dann also wer Krokodile mag, 100% Empfehlung, weil man sieht so viele Krokodile. Wer Hühner mag oder eine emotionale Verbindung hat, nicht, weil die werden denen eben zum Fraß vorgeworfen und die Krokodile fallen übereinander und über diese Hühner her. Also eindrucksvolle Bilder, das kann man eh sagen. Der Film sieht wirklich, wirklich auch gut aus. Ich meine, mittlerweile mit Kameratechnik und sowas kostet ja auch alles nicht mehr so viel Geld, aber er sieht toll aus. Er ist also auch vom Licht her sieht er super aus, von den Innenräumen, von den Außenszenen. Er sieht alles toll aus. Und es ist eine, ja, ich würde sagen, zu zwei Dritteln recht konventionelle und das ist auch die größte Schwäche, Coming-of-Age-Geschichte. Also Johann lebt da eben mit seiner Mutter und dann verliebt er sich in eine junge Frau, die er zufällig kennenlernt. Und es geht auch so ein bisschen dann um Klassenfragen, weil diese Arbeit auf dieser Krokodilfarm, die ist nicht besonders hoch angesehen. Die anderen, die Freunde und Freundinnen von seiner neuen Freundin dann, die machen alle was anderes, die sind anders angezogen, er riecht auch komisch, also das ist irgendwie auch so ein Motiv, was man ja zum Beispiel dann auch aus Parasite kennt oder sowas, jemand, der irgendwo anders lebt, wo es feucht ist oder sowas, ja, der riecht dann anders, also solche Sachen werden da alle verhandelt, aber da muss ich sagen, wie gesagt, recht konventionell und ich denke, wenn man vielleicht was, ich weiß auch nicht, welche Rolle, ich hätte mich mal besser vorbereiten sollen, naja, welche Rolle Krokodile in der indonesischen Kultur spielen, ich könnte mir, genau, das wird alles eine Rolle spielen, und weil diese Preise, die er gewonnen hat, das war auch bei indonesischen Filmfesten, glaube ich, und bestimmt auch zu Recht, weil ich glaube, da steckt ganz, ganz viel drin über die Kultur, man müsste sich das allerdings vorher aneignen, das ist ja auch okay, weil es keine Dokumentation, es ist kein Erklärfilm oder sowas, und deshalb könnte ich mir vorstellen, dass er in Indonesien auch auf sehr große Resonanz getroffen ist oder und das wahrscheinlich auch zu Recht. Und dann kann man nämlich sagen, im letzten Drittel wird es auch nochmal sehr interessant. Dann geht es nämlich fast nochmal in Horror-Thriller, der steht auch überall, Thriller-artige Richtung. Das wird nicht ganz ausgespielt. Also wer Thriller liest und irgendwie Hochspannung erwartet, nein, das passiert nicht. Aber es ist dann das letzte Drittel dann doch deutlich weniger konventionell. Man muss aber ein bisschen Durchhaltevermögen mitbringen. Aber wie gesagt, Fans von Krokodilen, Fans von Indonesien, die sich damit entweder mehr auseinandersetzen wollen oder das schon mal gemacht haben, kommen bestimmt auf ihre Kosten. Ansonsten, wie gesagt, wenn man schon viele westliche irgendwie Coming-of-Age-Filme gesehen hat, dann hat man so das Gefühl, ja, okay, das habe ich alles schon mal gesehen. Und dann ziehen sich diese knapp 100 Minuten in der Mitte doch ein bisschen.
Ich habe ja gerade Ghost in the Cell gesehen auf der Berlinale von Yoko Anwar und der macht da auch nochmal kräftig Werbung für die Filmindustrie in Indonesien, dass da so viel Gutes entstehen würde und schön, wenn es dann auch zu uns rüber schwappt, in diesem Fall mit Crocodile Tears, das Regiedebüt von Tumpal Tampubolon, auch deutsche Koproduktion, ne? Also da steckt ein bisschen deutsches Fördergeld auch mit drin. Crocodile Tears. Und jetzt schmerzt es mich wirklich kräftig, dass ich die Aki aus der Sonne vertreiben muss, aber du musst dich jetzt mal hierher schleppen. Es ist schön, ne? Es ist einfach so schön, auch hier auf der Fensterbank zu sitzen in der Sonne, da setzt sich gleich der Alex hin. Und wir wollen nämlich tatsächlich über etwas reden und ich freue mich wirklich an dieser Stelle mal wieder mein altes Sample aus der Mottenkiste auszugraben, denn wir haben tatsächlich ein...
Das Filmriss-Nachspiel.
Ja.
Oh.
Das gab's mal hier, dass wir Filme besprochen haben, die wir nicht geschafft haben zu sehen und dann irgendwie nachträglich noch besprochen haben. Zwischenzeitlich schaffen wir ja eigentlich fast immer alles, was so in den Wochen anläuft. Aber in diesem Fall wollten wir doch auf jeden Fall noch einen Blick werfen auf Cold Storage, der in der letzten Woche gestartet ist und den du jetzt nachgeholt hast, Aki.
Genau, ich hatte nochmal Cold Storage am Dienstag nachgeholt, weil irgendwie hatte ich den Trailer gesehen und irgendwie fand ich das alles auch ganz witzig, aber dann hat das zeitlich mit dem Kinogang nicht gepasst und da war ich umso froher, dass ich das noch nachgeholt habe, denn den kann man sich als einen richtig netten Abend Zeitvertreib auf jeden Fall angucken. Worum geht's? Im Weltall explodiert eine Raumstation und alles in der Raumstation fliegt irgendwie zurück auf die Erde, unter anderem auch ein komisches Zeug, das so wie ein Pilz ist, und der fällt irgendwas in Australien an, und dann rückt Liam Neeson und Leslie Manvell, die rücken aus mit noch einer Wissenschaftlerin und gucken sich das Ganze an und stellen fest, okay, das müssen wir vielleicht ein bisschen unter Verschluss bringen. Und dann bringen die das in so ein Militärbasislager und verstecken das da ganz tief unten in der Erde, geben dem eine Kühlung, dass das gar nicht mehr ausbricht, und bringen das in einen Hochsicherheitstrakt. Ja, und dann verändert sich eben die Welt nach ein paar Jahren, und dann wird aus diesem Hochsicherheitsmilitärgelände dann einfach so eine Storage Wars, also so eine, wo man so sein Zeug reintut. Wie heißt denn das bei uns? Lager. So, wo man sowas einlagern könnte. Mhm. Manche tun es in ihre Garage, und da ist dann halt also quasi alles groß mit Zeug und Krempel, den die Leute nicht brauchen, und ganz tief in der Erde ist da eben dieser Pilz eingelagert. Und der ist auch ein bisschen in Vergessenheit geraten, der ganze Vorgang, und umso blöder ist es dann natürlich, dass dann die Kühlung ein bisschen hapert und der Pilz wieder ausbricht, und der Mitarbeiter, der ein bisschen vertrottelt ist, mit seiner Kollegin eben dann versuchen muss, rauszukriegen, warum geht denn hier jetzt so ein crazy shit ab. Also der Travis, gespielt von Joey Keery, ist eben dieser Lagerhaus-Mitarbeiter, der mit seiner neuen Kollegin sich wundert, was das für ein Geräusch ist, und der ganzen Sache auf den Grund geht, und dann rufen die dann eben auch bei der Militärbasis an und werden dann mit Dr. Robert Quinn, dem Bioterrorismusagenten, gespielt von Liam Neeson, verbunden, der sich dann auch auf den Weg macht und versucht, den beiden unter die Arme zu greifen. Dummerweise kommen andere Leute mit dem Pilz in Berührung, und das folgt dazu, dass wir hier dann eine horrorähnliche Komödie haben. Also ich fand zur Storyline, mal gucken, ob die das überleben oder nicht, das kriegt ihr dann im Kino raus, aber ich muss sagen, ich war 90 Minuten gut unterhalten, es war wirklich ein lustiger Film, gut, die Effekte, darüber lässt sich streiten, da hat man schon Besseres gesehen, Maske war, glaube ich, ein bisschen zu sehr CGI-mäßig, aber es war ein unterhaltsamer Film, den kann man sich auf jeden Fall angucken und hat eine gute Zeit. Gibt lustige Sprüche, lustige Situationskomik. Der Film nimmt sich selbst jetzt nicht ultra ernst. Das kann man getrost mit ein paar Freunden und einen netten Abend verbinden und danach eine gute Zeit haben.
Ja, oder darüber auch währenddessen. Sprechen.
Und auch währenddessen und danach sich drüber unterhalten. Und noch, also es sind ein paar lustige Zitate drin, die ihr euch danach wahrscheinlich gegenseitig noch zurufen werdet. Die verrate ich jetzt nicht, weil ich will ja nicht die Überraschung nehmen. Aber Liam Neeson macht einen guten Job. Es gibt sehr lustige Spitzen gegenüber der Digitalisierung, denn er hat ja das alles immerhin auf ein Blatt Papier aufgeschrieben, was in einem Tresor verwahrt ist, wo man denkt, ja gut, das hätte man schon längst vielleicht mal irgendwie einen Computer einhämmern können, dass jetzt gar keiner im Dunkeln tappt, und es sind sehr lustige behördliche Vorgänge, die mich als Behördenmensch dann doch zum Schmunzeln gebracht hat. Man hat schon Angst gehabt, das landet alles in der Rundablage. Aber nee, das ist alles sehr, sehr humoristisch und sehr lustig und sehr unterhaltsam. Ich empfehle euch den Film und geht da mal rein. Mhm. Da habt ihr eine gute Zeit.
Gedreht von Johnny Campbell, der vorher vor allen Dingen Fernsehen gemacht hatte, Sachen wie Doctor Who oder auch Westworld. Und er hat auch eine Miniserie 2020, liebe Jasmin, ich weiß nicht, ob du die kennst, Dracula gemacht. Dracula Miniserie 2020, da hat er Regie geführt. Offensichtlich.
Ja, habe ich nicht gesehen.
Mit Klaas Bang als Dracula. Interessant. Und das Drehbuch in diesem Fall stammt von niemand Geringerem als David Coepp. Und David Coepp ist ja einer von den Drehbuchautoren, die seit den 90ern halt irgendwie alles Mögliche gemacht haben, von Jurassic Park an bis hin zu, also über Mission Impossible bis hin jetzt zuletzt zu Black Bag beispielsweise, oftmals auch für Steven Soderbergh und auch David Fincher die Drehbücher geschrieben. Und der hat auch dieses geschrieben zu Cold Storage, der aktuell noch im Kino ist. Danke dir, schön, dass wir das noch nachgeholt haben.
Guck den an, das ist lustig.
Ein Filmstart in dieser Woche haben wir nicht geschafft, und der kommt von Marc Rotemund, der ja auch durchaus so als Komödien-Erfolgskomödien-Garant aus Deutschland bekannt ist. Ne?
Ja, ich wollte keine deutsche Erfolgskomödie sehen. Hätte ich mal vielleicht. Nee, hätte ich mal lieber.
Qualitativ wollen wir jetzt da natürlich auch irgendwie nicht uns zu weit aus dem Fenster lehnen, aber Marc Rotemund ist doch, glaube ich, schon echt ein Name. Ne, in diesem Fall halt eben auch wieder mit einer Besetzung, ne, mit Heiner Lauterbach, Iris Berben in den Hauptrollen. Ein fast perfekter Antrag.
Ja, da geht's um ein Paar, das sich in der Uni kennengelernt und dann wieder aus den Augen verloren hat, nachdem eben ja der Funke nicht übergesprungen ist und der von Heiner Lauterbach gespielte Mann, der damals eben den Antrag nicht gemacht hat so richtig, hängt dieser Liebe noch immer nach, und als er herausfindet, dass seine alte Flamme nun Professorin in seiner Heimatstadt ist, geht er als Student im Alter im Grunde in ihre Vorlesung, um Kontakt zu ihr erneut zu suchen nach eben diesen 50 Jahren oder so, und wird da eben nicht nur mit Frau, die sich nun auch verändert hat in der Zeit, konfrontiert, sondern auch mit jungen Studierenden der Gegenwart, und daraus entstehen komödiantische Situationen, wollen wir hoffen.
Ja. Marc Rotemund, Regisseur von Harte Jungs beispielsweise, oder auch Heute bin ich blond hat er gemacht, dieses bescheuerte Herz, Wochenendrebellen zuletzt, aber auch unter anderem Sophie Scholl die letzten Tage inszeniert. Also,
und Groupies bleiben nicht zum Frühstück.
Ja, yeah, dicke Dinger auf jeden Fall hier, was die Publikums Bestätigung anbetrifft hier. Jetzt also der fast perfekte Antrag, ab dieser Woche in den Kinos zu sehen, natürlich dann auch wieder in allen Multiplex-Kinos und auch Programmkinos. Ja, damit sind wir durch mit den Filmen in dieser Woche, haben noch ein bisschen was für euch an Empfehlungen in der Sofaecke, und vorher hören wir ein bisschen Musik aus dem offiziellen, inoffiziellen
der Soundtrack des Monats
zu Wuthering Heights, Charlie XCX.
Ja, heute ist noch der Monat, nächste Woche gibt's was anderes als Soundtrack,
ja,
vermutlich.
Ja, das ist ja alles so total fließend hier, wenn die Filme dann auch erst Mitte des Monats anlaufen, dann greift das alles übereinander und ineinander, und deswegen würde ich sagen, hören wir jetzt noch House mit John Cale. Hier ist Charlie XCX aus dem Soundtrack zu Wuthering Heights.
Das ist das Beste, was du an Ehemann finden konntest?
Er hat den Gesundheitstest bestanden, er atmet.
Das sind doch gute Voraussetzungen. Und wir haben noch Zeit hier und wollen noch so ein bisschen in unsere
Filmriss-Sofa-Ecke.
Ilan. Ja, und da haben wir einen der Filme des Jahres, wenn wir Aki glauben dürfen.
Ja, genau.
Was wir natürlich immer tun.
Absolut, glaubt mir, immer, alles. Ja, Sisu 2. Ja, genau, der ist jetzt auf DVD erschienen und knüpft nahtlos an den ersten Teil Sisu an und heißt jetzt Road to Revenge. Es geht um besagten Mann, der jetzt, nachdem er die Nazis besiegt hat, wieder auf blöde Heinis stößt. In dem Falle sind es Russen, die in Finnland einmarschiert sind und ein bisschen das Land von ihnen besetzen. Und da hat er noch eine offene Rechnung mit einem Militäroberhauptmann offen. Der wird gespielt grandios auch von Stephen Lang, der mal wieder den super, super Bösewicht mimt. Und ja, gegeneinander kommt es dann wieder zu den ein oder anderen überbrutalen Zwischenfällen. Und der nimmt sich auch selber nicht ernst, der Film. Der ist zwar sehr, sehr, sehr brutal, aber das ist irgendwie unterhaltsam. Er wird von Flugzeugen verfolgt, er wird von Motorrädern verfolgt, er wird von allem Möglichen verfolgt, und irgendwie findet er immer einen Weg, den ein bisschen die Luft abzuschneiden und den Ganzen aus dem Weg zu gehen und die alle in die Luft zu sprengen. Und das ist alles lustig und macht Spaß und ist einfach von vorne bis hinten unterhaltsam, und da kommen Sachen zum Einsatz, an die denkst du gar nicht, dass du die benutzen kannst, aber er weiß damit umzugehen, und den kann man jetzt auf DVD, wenn man im Kino nicht gesehen hat, nachholen und dann überlegen, ob er mir zustimmt, ob das vielleicht doch von 25 der Film des Jahres war. Für mich war er in der Top 10.
Sollte man den ersten gesehen haben?
Es schadet nicht, aber man versteht die Handlung auch Auch ohne den ersten Teil, auf jeden Fall. Aber für ein Doppel, macht man sich einen netten Couchabend mit einem Doppel. Also,
ja. Jan Mari Hirlander hat den Film gemacht, finnischer Regisseur. Und hier geht's also nach dem großen Erfolg des ersten Teils, also der zweite, auch wahnsinnig gut besprochen, auf jeden Fall international hervorragende Kritiken gekriegt. Sisu Road to Revenge, jetzt erschienen bei PlayOn als DVD, Blu-ray und UHD. Ja, Dan Trachtenberg ist wieder eingetaucht ins Predators-Universum und hat Badlands gemacht, der jetzt ebenfalls bei Disney Plus erschienen ist, aber auch als DVD und Blu-ray und auch zu gewinnen hier. Was gibt's zu sagen?
Es ist ein Predators-Film, wo der Predator Protagonist ist. Das hatten wir bisher in der Form noch nicht. Und damit es nicht ganz so einsam ist, kriegt er einen kaputten Roboter mit. Also so eine Androidin, die er auf dem Rücken mit sich herumträgt. Und das ist dann auch so ein, im Grunde so ein Buddy-Film mit halt Monster-Action drumherum. Also es ist ein Creature-Feature im klassischen Sinne. Es geht darum zu sehen, was da für seltsame Viecher kommen, inklusive des Protagonisten und wie die mit Gewalt Dinge tun. Mhm. Und nebenher gibt es auch noch gierige Menschen.
Ein süßes Äffchen, so ein Äffchen-ähnliches Tierchen.
Ja, genau, ein niedliches Tier gibt's und Creature-Feature-Unterhaltung ist glaube ich, ein Crowdpleaser gewesen. Kann man sich angucken, wenn man eben, so actionreiche Science-Fiction sehen will. Man darf nicht den Horror-Aspekt der, zum Beispiel von Prey erwarten, sondern hier ist Unterhaltungs-Action ganz klar im Mittelpunkt.
Ja, mit Al Fanning als Rucksack, sprechender Rucksack. Für mich ein bisschen zu viel sprechender Rucksack.
Aber in einer Doppelrolle als sprechender Rucksack und Antagonistin.
Auf jeden Fall weiß man, was man hat, glaube ich, nachdem jetzt hier auch Dan Trachtenberg schon Prey gemacht hatte, du hast es ja gesagt, und Killer of Killers, der Animationsfilm. Also jetzt hier sein dritter Aufschlag mit Predator Badlands im Universum. Und wir sind gespannt, was dann da noch kommt. Badlands auf jeden Fall jetzt auf DVD und Blu-ray zu haben und zu gewinnen. Ich war ja doch so angetan, sehr angetan von Zweigstelle, zumindest was so die Ideen anbetrifft. Hat mich sehr gut unterhalten. Eine Gruppe von jungen Menschen, es sind ja nicht nur Frauen, die im Jenseits landen, und vor allen Dingen begleiten wir halt eben eine Figur, Resi, die nicht so richtig weg will eigentlich und dann halt eben in diesem Jenseits noch ein bisschen abhängt, um dann vielleicht auch wieder zurückzukommen ins Leben oder einen Weg zurück ins Leben zu finden. Fand ich sehr gut geschrieben, auf jeden Fall von Julius Grimm, der den Film auch inszeniert hat. Sehr unterhaltsam gemacht, Rainer Bock als Hausmeister ist klasse. Und also mal ein bisschen eine andere Herangehensweise
an
das Thema
anderes,
Tod vor allen Dingen, ne? Was ja eigentlich doch immer sehr dramatisch besetzt ist im deutschen Kino.
Hatte gute Elemente und wie du sagst, Rainer Bock war klasse und Behörde, man kennt's.
Schön schwarz. Ja, schön schwarz und Maurice, ist eine bayerische Behörde, muss man auch dazu sagen, also dieses Jenseits hier. Zweigstelle also jetzt auch auf DVD zu haben. Erschienen bei Weltkino, genauso wie auch How to Make a Killing, nicht zu verwechseln mit dem Film How to Make a Killing, der in 3 Wochen anläuft oder so. Ne?
Genau, ja. Hier sprechen wir von einem französischen Film, der eigentlich im Französischen heißt Ein Bär im Jura, und dann hat man natürlich, weil die Übersetzung naheliegt, im How to Make a Killing draus gemacht. Franck Dubosc kommt leider in einen Unfall und dabei sterben Leute, und dann kriegt er aber irgendwie raus, die haben ja Geld dabei und irgendwie kann ich jetzt Geld ganz gut gebrauchen, aber irgendwie wollen auch noch andere Leute an das Geld. Und dann gibt es dann auch noch Polizisten, die sich wundern, wie kam es denn zu diesem komischen Unfall. Es ist alles ganz wild und ganz undurchschaubar und alle machen auch komische Entscheidungen, aber irgendwie alles sehr unterhaltsam und sehr lustig. Also wer noch mal gerne Schnee erleben will, der guckt sich den Film an, denn das spielt alles im Winter. Und insgesamt fand ich den Film sehr sehenswert und hatte sehr lustige Elemente, was ich nicht oft von französischen Filmen sage. In dem Falle sehr unterhaltsam, sehr sehenswert, sehr lustige Momente.
Ja, für mich wird auf jeden Fall der Trailer in Erinnerung bleiben, wo der Regisseur einfach sagt, hey, ich habe einen neuen Film gemacht, schaut euch den an und dann gibt es nichts weiteres.
Ja. Yeah. Ja, das reicht bei Frank Dubosch meistens auch. Der ist ja wirklich ein Superstar in Frankreich, sowohl in Komödien als auch eben in Dramen immer wieder zu sehen und auch sehr erfolgreich damit, oftmals auch als Regisseur. Hier also jetzt How to Make a Killing, ebenfalls auf DVD und ich glaube auch als Blu-ray zu haben bei Weltkino.
Und Olli hat ja auch gefallen.
Ja, genau. Der ist ja auch Dubosch Hardcore-Fan, ja. Jetzt auf jeden Fall Fanboy. Ja, also das alles zu gewinnen auch jetzt hier und natürlich wo bei dem
Filmriss Filmquiz.
So sieht's aus. Letzte Woche gab es Saving Mr. Banks mit Helen Mirren in der Hauptrolle und die war ja auch dann zu sehen in Dead of Winter und in dieser Woche gibt es viel Musik und Sound, glaube ich so.
Es hat keinen Sinn, Treibstoff zu verbrauchen.
Analyse der Rotation der Endurance.
Cooper, was machst du?
Anlauf. Rotation 67, 68 Umdrehungen pro Minute.
Okay, angleichen der Rotation mit den Bremsraketen.
Das ist nicht möglich.
Nein, aber es ist notwendig.
Ja, nicht einfach, aber notwendig auf jeden Fall. Und das solltet ihr auch mitnehmen und uns
schreiben an filmriss@popculture.de.
Zu gewinnen gibt es in dieser Woche zu Father, Mother, Sister, Brother Freikarten für euch. Wir haben zu Mardi Supreme, Yola Tischtennisschläger, Bälle dazu, T-Shirts gibt es außerdem noch und Freikarten. Wir haben zu Scream 7 Freikarten und T-Shirts bekommen. Wir haben zu Oldboy Plakate, der ja jetzt im Best of Cinema zu sehen ist. Und auch zu Cold Storage haben wir noch Freikarten bekommen für euch. Also schickt uns eine Mail, wenn ihr wisst, was das war. Und gewinnt! Wir sind damit durch und sagen...
Ich danke Ihnen vielmals. Auf Wiedersehen. Gehen Sie.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Verabschiedet sich bei euch, raus in die Sonne. Geht trotzdem zwischendurch mal ins Kino, da ist es schön. Oder vielleicht nicht so schön, wenn man sich Mardi Supreme anschaut diese Woche. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Da gibt es auch wieder ganz viel Tolles und Spannendes auf jeden Fall, auf das wir uns schon freuen. Und was wir dann nächste Woche hier natürlich wieder wie gewohnt kompetent und ausführlich besprechen werden. Leider ohne Alex.
Wahrscheinlich ja. Ja.
Traurig. Aber bald wieder. Aber vielleicht mit Aki.
Auf jeden Fall.
Schön. Und ganz bestimmt mit Jasmin.
Ich bin dabei.
Shoutouts raus an Flo, Robert, Johanna, die schon raus sind. Auch Heiner hat es uns ja heute beehrt hier, zumindest mit seiner Stimme. Und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye-bye.